Am 1. Oktober des Jahres 1987 führt die Deutsche Volkspolizei im Kreis Angermünde eine Verkehrskontrolle durch. Dabei geht Polizeiobermeister Scholz, der Fahrer des PKW Typ Lada mit dem polizeilichen Kennzeichen IBY 7-12, in die Falle. Statt der erlaubten 50 fährt er 75 Stundenkilometer. Dem PKW-Fahrer wird die Fahrerlaubnis sofort entzogen.
Zum Teufel, der geht auf zwei Füßen herum. Und das sogar noch vor Publikum. Der macht sich zum August und August ist dumm. Der lacht, wenn ein Witz über Eckstein springt. Der weint, wenn ihn etwas zum Weinen zwingt. Der schluckt nicht gleich alles, er hat dran zu kauen. Eben ein Clown.
Bei dem Lada-Fahrer handelt es sich um den populären Liedermacher Stefan Kraftschick. Und was wie eine normale Verkehrskontrolle aussieht, ist eine gezielte Maßnahme der Hauptabteilung 20 des Ministeriums für Staatssicherheit. Die Stasi hatte verdeckt ermittelt, dass der Liedermacher zu einem Auftritt im Gemeindesaal der evangelischen Kirche in Schwedt unterwegs war.
Als operative Kombination wurde vereinbart, eine zielgerichtete, auf K ausgerichtete Geschwindigkeitskontrolle durchzuführen, mit dem Ziel, ihm bei überhöhter Geschwindigkeit die Fahrerlaubnis zu entziehen.
Die Stasi hofft mit dieser Maßnahme, Kraftschicks Bewegungsmöglichkeiten einzuschränken. MFS-Oberst Häbler, der einen Vorschlag zur Kriminalisierung des im Operativvorgang Sinus bearbeiteten Kraftschick Stefan entworfen hatte, notiert:
Erarbeitung und Ahndung krimineller Delikte, Alkoholmissbrauch, Straßenverkehrsordnung, müssen im Mittelpunkt der OV-Arbeit bleiben.
Nichts bleibt geheim. Die Staatssicherheit und die DDR-Liedermacher. Ein Feature von Ed Stuhler.
Das Ministerium für Staatssicherheit beobachtete die Liedermacher-Szene der DDR mit besonderem Interesse. Tummelten sich hier doch Künstler, die die realsozialistische Wirklichkeit mit wachen Augen betrachteten und in ihren Liedern mehr oder weniger offen kritisierten. Stefan Kraftschick war da nur einer von vielen. Die Texte seiner Lieder sind anfangs nicht einmal von besonderer Brisanz und bewegen sich eher im folkloristischen Raum, kommt er doch aus der Folkloreszene von Gera. Dennoch wird gerade Stefan Kraftschick mit außerordentlicher Intensität verfolgt. Eine Erklärung dafür glaubt Liedermacher-Kollege Arno Schmidt zu kennen, der Kraftschick häufig zu Auftritten oder, wie man in der DDR sagte, Muggen begleitete.
Stefan hat in Konzerten Königsmörder gespielt, indem er Conny Norman und seine Liebschaften öffentlich angegriffen und lächerlich gemacht hat. Vor allen Dingen, dass er eben öffentlich erzählt hat, dass da von Möbelhübner die Autos vor der Tür öfter stehen bei Norman und dass er sozusagen zu den Leuten gehört, die öffentlich Wasser predigen und heimlich bei Hübner einkaufen, so ungefähr. Ja. Ich denke, das ist die Hauptursache. Und da auch diese Vehemenz kam, dass es so dann von Berlin aus losging.
Der sich da die Einrichtung seiner Stadtwohnung von einem Westberliner Möbelhaus liefern ließ, war Konrad Naumann, genannt Conny, SED-Parteichef von Berlin. Ein Funktionär mit ebenso riesiger Machtfülle wie ungehobelten Manieren. Kraftschick selbst kann sich allerdings nicht erinnern, Namen von Politprominenz auf der Bühne genannt zu haben.
Ich habe keine Leute öffentlich herabgewürdigt. Sie haben sich selbst herabgewürdigt, indem sie dann so auf mich reagiert haben. Oder agiert haben. Es fing ja an, da wurden mir vom Kulturminister zwei Lieder verboten. Unsere alltägliche Macht und Utopia. Als ich die dann weitersang, weil ich mir das nicht sagen lassen wollte von dem Funktionär, was ich als Künstler auf der Bühne mache, dann fing das ja langsam an. Und dass mir Veranstaltungen abgesagt wurden und so. Und dann hatte ich aus Rosa Luxemburg Schriften zitiert, habe dann angefangen selbst zu schreiben. Das waren sehr direkte Themen. Da ging es gegen Reiseverbot und gegen diese Presseunfreiheit. Das hat ausgereicht für das Berufsverbot.
Der hat einen wunderbunt leuchtenden Mund, mag Menschen meist mehr als den eigenen Hund, leidet nicht unter Gedächtnisschwund. Wenn einer von seinen Verfehlungen spricht, der zeigt noch im hellsten Licht sein Gesicht. Der sagt, was er meint und hat immer Vertrauen. System, mein Clown.
In Band 2 der siebenbändigen Stasi-Opferakte von Stefan Kraftschick wird sehr deutlich, dass die Initiative zur Verfolgung des Sängers von der Berliner SED-Bezirksleitung ausgeht. Ende Juni 1985 wird Stasi-Bezirkschef Schwanitz beauftragt, sich um den Liedermacher zu kümmern. 5 Wochen später wird ihm die Spielerlaubnis, in der Szene ironisch die Pappe genannt, weggenommen.
Dem Kraftschick wurde nach operativer Abstimmung auf Initiative der Bezirksleitung der SED die Zulassung als freiberuflicher Liedermacher entzogen.
Dann wurde ich auf dem Magistrat von Berlin bestellt und da hat mir einer gesagt, dass ich eben meine Zulassung abgeben müsste, weil ich weder über künstlerische noch charakterliche Eigenschaften verfüge, dass ich da auf der Bühne gehen darf. Ne? Und hatte 1981 eben für hervorragende künstlerische Gesamtleistung den Hauptpreis gekriegt zum Chanson-Wettbewerb.
In einem Vorschlag zur Durchführung offensiver, politisch-operativer und rechtlicher Maßnahmen zur Disziplinierung kann man im schönsten Stasi-Deutsch den wahren Grund lesen.
Der sich als Sänger und Liedermacher bezeichnende Kraftschick Stefan nutzt jede sich bietende Möglichkeit, die Partei und staatliche Organe einschließlich ihrer Repräsentanten herabzuwürdigen.
Ein gefährlicher Vorwurf, denn öffentliche Herabwürdigung führender Repräsentanten, also von Partei- und Staatsfunktionären, ist in der DDR ein Straftatbestand. 2 Jahre nach der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki 1975 war in der DDR das 2. Strafrechtsänderungsgesetz in Kraft getreten. Vom Ministerium für Staatssicherheit initiiert wurden vor allen Dingen die Paragraphen 106, staatsfeindliche Hetze, 219, ungesetzliche Verbindungsaufnahme und 220, öffentliche Herabwürdigung, verschärft. Gedacht als Mittel gegen allzu große Hoffnungen auf neue Freiheiten, nutzte die Stasi vor allem diese 3 Paragraphen, um Liedermachern und anderen kritischen Geistern Rechtsverletzungen vorwerfen zu können. Doch es gibt auch Solidarität unter den Liedermachern. Arno Schmidt und Reinhold Andert schreiben Eingaben und protestieren gegen das Berufsverbot für ihren Kollegen.
Ich habe dann einen Brief ans Zentralkomitee geschrieben, wo ich sinngemäß gefragt habe, wer in der DDR ein Interesse hat, die DDR zu schädigen, indem man Stefan Kraftschick verbietet und dadurch einen neuen Dissidenten schafft und dadurch noch mehr Schaden auf die DDR wirft. Ist nicht beantwortet worden.
Zum Teufel, der ist einfach so, wie er ist. Ein wandelnder Vorwurf ist dieser Artist. Ein Beispiel von Tücke und Hinterlist. Ich sag's ja, der geht auf 2 Füßen umher, als ob es das Selbstverständlichste wär. Der kann sich schon selbst in die Augen schauen.
Seit dem Herbst 1985 tritt Kraftschick, nun ohne Pappe, in Kirchen auf. Um zu beweisen, dass sein Auftreten feindlich negativ ist und den Strafrechtsbestand des Paragraphen 106, staatsfeindliche Hetze, erfüllt, ziehen die Tschechisten alle Register. Ein ganzes Heer von inoffiziellen Mitarbeitern, kurz IM genannt, wird auf ihn angesetzt. In der Nähe von Kraftschicks Wohnung in der Oderberger Straße wird ein Stützpunkt eingerichtet, um ihn unter ständiger Beobachtung zu halten. Die Stasi hat jedoch ein kleines Problem.
Eventuell müsste geprüft werden, ob kurzfristig offiziell ein Telefon in Stützpunkt gelegt werden kann. Zur Sicherung der Konspiration setzt das aber voraus, dass im Stützpunkt Personen den Anschein des dort Wohnens erwecken. Telefonlegen, ohne dass jemand eingezogen ist, fällt auf.
1986 wird Kraftschick zu einer Aussprache in das Ministerium für Kultur geladen. Seine Abwesenheit nutzt die dafür zuständige MFS-Abteilung 26, um Abhöreinrichtungen in der Wohnung zu installieren.
Sofort mit Einbau ist die Auswertung möglich von Stützpunkt aus. Das wäre auch sinnvoll, da das Gespräch im Ministerium genutzt wird, um die Wohnung frei zu haben. Und die Reaktion auf dieses Gespräch wäre schon sinnvoll zu dokumentieren.
Ich habe mitgekriegt, dass die in meiner Wohnung waren. Ich hatte da so einen kleinen Faden gemacht, der musste noch drin sein. Und so clever waren sie entweder nicht, um das dann zu sehen, oder sie wollten, dass ich sehe, dass sie in meiner Wohnung waren. Ne? Mir war es eigentlich ziemlich egal. Ich hatte so ein Grundgefühl, dass die mir körperlich nichts antun. Also ich weiß auch nicht, woher ich das hatte. Aber im Nachhinein scheint es ja gestimmt zu haben.
Ich leg mir meinen Holzkopf und
Ich bin ein ziemlich roter Hund, mich machen unsere Fehler krank. Bin fast gesund, Mensch, Marx, sei Dank.
Der sich gern als Dichter, Sänger bezeichnende Liedermacher-Kollege Jürgen Eger schreibt damals einen siebenseitigen Brief an Krawczyk, in dem er sich kritisch mit dessen Positionen auseinandersetzt. Krawczyk vermutet, dass Jürgen Eger von der Staatssicherheit vorgeschickt worden ist. Und er hat recht. Tatsächlich spioniert Eger seit 1980 unter dem Decknamen Hans Sänger.
Die Verpflichtung des Kandidaten zur inoffiziellen Zusammenarbeit mit dem MFS erfolgte schriftlich in Form einer Erklärung. Der Kandidat formulierte die Erklärung selbstständig. Er wählte sich den Decknamen Hans Sänger. Den Namen Hans wählte er sich aufgrund seiner Verehrung, die er Hans Eisler entgegenbringt, Sänger aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit.
I.M. Hans Sänger erarbeitet auftragsgemäß
Hinweise über Personen, welche im Rahmen einer freiberuflichen Liedermacherarbeit mit politisch negativen bis feindlichen Ausarbeitungen in die Öffentlichkeit traten.
Egers Berichte tauchen in den Akten einer ganzen Reihe von Liedermachern auf, so außer bei Krawczyk in denen von Gerhard Schöne, der Gruppe Wildemann und Norbert Bischof. Er berichtet über den Liedermacher und Schauspieler Werner Bernreuther, den Bluessänger Stefan Distelmann, die Folkloregruppe Jams, den Fotografen Harald Hauswald, aber auch über ehemalige DDR-Künstler in West-Berlin. 1986 bescheinigt ihm sein Führungsoffizier Oberfeldwebel Klug außerordentliche Zuverlässigkeit und bilanziert:
Der IM wurde zielgerichtet zur Aufklärung von bestimmten klerikalen Veranstaltungen wie Bluesmessen, Friedensdekaden und Ähnlichem eingesetzt. Seine Einsatzbereitschaft ist ohne Tadel, obwohl einschränkend festgestellt werden muss, dass der IHS Hans Sänger nicht an allen Veranstaltungen des politischen Untergrundes teilnehmen kann, da seine klare, streitbare marxistische Haltung bei einigen Personen bekannt ist.
Im Spätsommer 1989 treten die Rockmusiker, Schlagersänger und Liedermacher der DDR mit einer Protestresolution gegen die Stagnation im Lande an die Öffentlichkeit. Und Jürgen Eger profiliert sich im DDR-Fernsehen als Schrittmacher der Wende.
Wir haben also unsere Besorgnis darüber ausgedrückt, wie das in unserem Land jetzt so drunter und drüber geht, dass viele Leute das Land verlassen. Wir haben uns darüber, unsere Freude darüber ausgedrückt, dass Bürger anfangen, sich basisdemokratisch zu organisieren.
Doch noch am 1. November 1989, also 14 Tage nach dem Rücktritt Honeckers, verrät I.M. Hans Sänger seinem Führungsoffizier Einzelheiten über die am 4. November geplante Großdemonstration auf dem Berliner Alexanderplatz und berichtet über Unstimmigkeiten zwischen den Bürgerrechtlern des Neuen Forum und der Initiative für Frieden und Menschenrechte.
Die Quelle schätzte den, geschwärzt, von der Initiative Frieden und Menschenrechte als karrieresüchtigen und mit einem übersteigerten Selbstwertgefühl ausgestatteten Menschen ein. Der Kontakt ist ausbaufähig.
Ich denke oft an eine bessere Welt, die, was sie mal verspricht, auch hält. Und alle Glocken läuten die Stunde der Bruderschaft der Roten. Hunde.
Auf der 1994 erschienenen CD Zwischen Bett und Barrikade sind 18 Liedermacher aus Deutschland-Ost vereint. Einige führte das MFS zeitweise als inoffizielle Mitarbeiter. Fast alle wurden operativ bearbeitet. Zum Beispiel die Thüringer Gruppe Zirkus Lila, bestehend aus den drei Sängern Matthias Görnand, Bernd Rönnefahrt und Johannes Schlecht. Sie singen in heimatlicher Mundart freundlich-romantische Lieder. Mit geradezu obsessivem Furor versucht die Stasi-Kreisdienststelle Stadtroda in enger Zusammenarbeit mit staatlichen und Parteiorganen die Entwicklung der Gruppe zu behindern und ihnen strafbare Handlungen nach § 220 nachzuweisen.
Wissen wir, was das alles war? Auf den Frühling, auf den Sommer, im Herbst und im Winter kommst du mit in meine Herz
machen amor das Experiment. Leg dich mit in die Spur, mal sehen, wo das endet.
Durch einen Experten IM werden die feindlich negativen Inhalte ihrer Liedtexte entlarvt.
In Überschior werden vage Zukunftshoffnungen durch Veränderungen gegenwärtiger und als unerträglich empfundener Zustände erweckt. Überschior wissmer, was das alles war, und mal sehen, wo das end. Der Text ist gewissermaßen in folkloristisch-mundartlicher Verschlüsselung verfasst, um die Deutlichkeit vielleicht etwas zu verharmlosen. Er steht dennoch im Raum. Insgesamt ist festzustellen, dass die Gruppe Görnand-Rönnefahrt Anteil hat an der Produktion und öffentlichen Popularisierung von sozialismusfremden, objektiv-destruktiven Gedankengut, das nicht geeignet ist, die politisch-moralische Einheit der Bevölkerung positiv zu beeinflussen.
Aufgrund dieser Analyse kommen die Tschechisten zu dem angestrebten Ergebnis.
Es ist das Gesicht der verdeckten und offenen Diversion. Das Programm ist offen sozialismusfeindlich. Es hat im kulturellen Angebot unseres Landes keinen Platz. Die Frage, wie seinen Verfassern noch zu helfen ist, muss offen bleiben.
Geradezu aberwitzig ist die Feststellung des Fachexperten, dass die Sänger
in ihren Liedtexten Begriffe verwenden, die zum ständigen Vokabular des aus der DDR ausgewiesenen Liedermachers Biermann gehören.
Konkret handelt es sich um die zwei Begriffe Glasfassaden und Abrisshäuser. Die Folge ihrer sozialismusfeindlichen Tätigkeit sind Post- und Telefonkontrolle für Görnand und seine Gruppe. In ihrer unmittelbaren Umgebung wird ein IM installiert, der von der Stasi mit Fotoapparat und Tonbandgerät ausgerüstet, minutiös über das tägliche Leben, über das Kommen und Gehen von Besuchern berichtet. Über IM in Schlüsselpositionen wird dafür gesorgt, dass die Gruppe im Territorium keine Auftrittsmöglichkeiten bekommt. Dennoch kann der stetige Aufstieg von Zirkus Lila nicht verhindert werden, denn die jungen Liedermacher haben in Berlin mächtige Fürsprecher. Trotz aller Bemühungen können die wackeren Tschechisten die Veröffentlichung der LP Frag mich Fragen nicht stoppen, nicht die Auftritte bei zentralen Festivals und im Fernsehen. Resigniert müssen sie schließlich feststellen,
dass die weitere Profilierung der Gruppe nicht wirksam unterbunden werden konnte.
Nicht überall in der DDR wird mit solcher Brachialgewalt gegen die kritischen Liedermacher vorgegangen. Die territorialen Unterschiede sind erheblich. So können sich die Sänger von Zirkus Lila aus den Klauen ihrer Verfolger befreien, indem sie nach Berlin umziehen. Und es ist durchaus möglich, den Anwerbungsversuchen der Staatssicherheit zu widerstehen. Harald Wandl, ein Liedermacher aus Neubrandenburg, bekommt zweimal Besuch eines Werbers.
Beim zweiten Mal, dann habe ich in so einer Neubauwohnung gewohnt, mit einer Durchreiche. Und ich schon gedacht, Mensch, verdammt, wenn jetzt hier einer von der Stasi kommt und die Leute sehen, das macht keinen guten Eindruck, vielleicht kennt den einer. Ne? Dann habe ich eine Freundin gebeten, in der Küche sich auf den Fußboden zu legen. Die Durchreiche war geöffnet und hinter der Durchreiche am Tisch haben wir gesessen und haben alles abgequatscht. Ne? Hat mich dann so noch verschiedene Liedermachern gefragt. Im selben Zusammenhang hat er dann gefragt, ach, Herr Wandl, wir wollen uns ja auch ein Bild machen, ein bisschen über die Szene. Wir brauchen so sachkundige Partner, die uns mal so ein bisschen noch was interpretieren und so. Hatten Sie dazu nicht Lust? Und dann habe ich meinen Stapel unfertiger Texte genommen, habe ihn auf den Tisch gelegt, habe gesagt, also pass auf, über mich könnt ihr alles wissen. Von meinem Frust und meinen Problemen mit diesem Land lebe ich, ja.
Zurückgekehrt in die Dienststelle notiert Major Wollenberg enttäuscht:
Auf den Einwurf, ob wir als MFS an seinen Erkenntnissen und Wissen Anteil haben könnten, reagierte er mit ziemlicher Konsequenz, dass er jederzeit zu Gesprächen bereit sei. Er würde jedoch eine Zusammenarbeit im Auftrag unseres Organs ablehnen, weil er den Freunden und Bekannten nicht mehr in die Augen sehen könnte.
Kurt Zeiseweiß, Stellvertreter operativ in der unter anderem für Kunst und Kultur zuständigen Abteilung 20 der Berliner Bezirksverwaltung des MFS.
Erfahrungsgemäß war es so, einmal Nein gesagt war Nein. Also ich kann mich nicht erinnern, da jemand mal dann später gewonnen zu haben. Das hätte zu nichts geführt. Ich habe es auch nicht versucht und musste zur Kenntnis nehmen, dass er bei diesem Nein blieb und damit hatte es sich.
Magst du dein Frühstück, sei hart oder weich? schreibst du dich mit einem arabischen Schein. Selbst jeder Pickel an deinem Bein, nichts bleibt geheim, nichts bleibt geheim, geheim. Gehst du zur Demo oder bleibst du zu Haus? Träumst du vom Ein-Zwei-Familienhaus? Willst du kein friedlicher Bürger mehr sein? Nichts bleibt geheim.
Dieses Lied veröffentlichte der Liedermacher Hans-Eckart Wenzel im Januar 1989 auf seiner LP Reisebilder. Er wusste, wovon er sprach, war er doch selbst Ende der 70er Jahre als Mitglied der Gruppe Karls Enkel ins Visier der Stasi geraten.
Als ich in der Universität war, das war so kurz nach der ganzen Biermann-Aktion, bekam ich eine Einladung in das sogenannte Direktorat für E&A, also für Einstellen und Ausbilden. Da wurde man eigentlich immer hinbestellt, wenn man entweder expatrikuliert wurde oder wenn es irgendwelchen Ärger gab. Da saßen dann ein paar Leute, die sich eindeutig als Stadtsicherheit auswiesen und sich mit mir unterhalten wollten. Da war ich sehr überrascht, weil ich war eigentlich auf ein normales Gespräch sozusagen über meine schlechte Studiendisziplin gefasst. Und das sprach man auch an, dass ich nicht immer da bin und so. Und dann offerierte man mir, dass man interessiert wäre, mit mir zusammenzuarbeiten. Und man würde sich dann für einsetzen, dass sich meine Nachlässigkeit in der Universität nicht schlecht auswirkt. Und dass ich ja auch als Künstler und so weiter mal ins Ausland fahren würde. Und es wäre einfach nur die Form, dass man sich ab und zu mal trifft.
Ein Jahr lang haben die Stasi-Mitarbeiter fleißig auf diese erste Kontaktaufnahme hingearbeitet. Die Eignung des Kandidaten geprüft, seinen Lebenslauf und seinen Umgang erforscht und ihn über Monate verdeckt observiert.
Der Kandidat soll zur Aufklärung und Bearbeitung der Singegruppe Karls Enkel eingesetzt werden. Dabei kommt es besonders darauf an, die Mitglieder der Singegruppe charakterlich einzuschätzen und ihre politische Haltung zu erkennen.
Das erste Kontaktgespräch verläuft allerdings nicht zur Zufriedenheit der Werber.
Der Kandidat erklärte, dass er grundsätzlich nichts gegen die Arbeit des MFS habe. Er selbst betrachte sich jedoch als nicht geeignet.
Doch damit hatte sich die Sache für das MFS durchaus nicht erledigt.
Nach sehr kurzer Zeit kamen sie wieder an und wurden dann etwas aufdringlicher, nochmal in der Uni und später war es mal in einer konspirativen Wohnung, wo sie mich sozusagen im Auto von der Straße weggefangen hatten. Am Ostbahnhof im Studentenwohnheim, da wurden dann irgendwie die Fenster zugezogen, erinnere ich mich, also die Gardinen. Uns wurde ein Tonband angeschaltet, sodass ich das sehe, dass die mitschneiden und saßen drei und einer saß im Nebenraum, der kam immer rein und das war ganz absurd. Und da wurde schon ein größerer Druck auf mich ausgeübt. Und da wurde zum Beispiel gesagt, dass ich den Tag vorher in irgendeiner Theateraufführung im BE war. Also man machte mir klar, dass ich unter Beobachtung stehe. Und ich habe das dann abgelehnt, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Einmal aus dem Grund, weil ich gesagt habe, dass ich dann meinem Gewissen gegenüber als Poet nicht mehr in der Lage wäre, die Wahrheit zu schreiben, wenn ich sozusagen solche konspirativen Dinge mache. Die waren sehr klug, die Leute, also nicht so, wie man sie aus Karikaturen kannte, so eine Blödmänner. Und unter anderen Situationen hätte ich mich vielleicht auch mit ihnen getroffen, aber ich war auch von einem Zug von Größenwahn geschützt, weil ich wusste, ich bin irgendwie ein Dichter und werde meine Laufbahn da machen und ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben, letzten Endes.
Bist du psychiatrisch labil, dann und wann? Glaubst du noch echt an den Weihnachtsmann? Findest du Bullen und Spitzel gemein? Nichts bleibt geheim.
Doch auch Wenzel gelingt es, sich der Umklammerung zu entziehen.
An dem Tag, als sie mich weggefangen haben, habe ich sozusagen sofort der ganzen Gruppe davon berichtet, weil ich wusste, es ist auch einer von der Stadtsicherheit in der Gruppe drin, sodass das über diesen Weg zurückkam. Und daraufhin eröffnete mir dann zum Beispiel Stefan Körbe, dass er auch angebaggert worden ist. Es wurde also gleich an dem Abend offen gesprochen. Ich wusste, dass ich das sozusagen mit einem vehementen Nein immer ablehnen kann und mit einer Unzuverlässigkeit und dass ich die Konspiration verletze. Das wusste ich, die beiden Dinge. Und das habe ich durchgezogen und damit hat man mich dann irgendwo nach anderthalb Jahren in Ruhe gelassen.
Fährst du zu schnell oder trinkst du zu lahm? Kriegst du Besuch aus Türkei und Sudan?
ist dein Penis ein wenig zu klein. Nichts bleibt geheim, nichts bleibt geheim, geheim.
Ich würde nicht den Stab brechen über andere, die sozusagen irgendwo Dreck am Stecken hatten und in eine Krise gekommen sind, also denen sie die Fahrerlaubnis weggenommen haben, wenn sie besoffen waren oder die lesbisch waren oder homosexuell, also die sozusagen Dinge hatten, die sie verdeckt haben, weil die waren anders erpressbar.
In den meisten Fällen, ich glaube über 80-90% der IM-Werbung, haben wir an das Verständnis der Person angeknüpft, um sie zur Zusammenarbeit zu gewinnen. Aber es gab auch Fälle, in denen wir Druck ausgeübt haben, aufgrund dessen, dass wir kompromittierende Erkenntnisse zu der Person hatten und das für die Entscheidungsfindung genutzt haben, also Druck ausgeübt haben auf die Entscheidung.
Zum Beispiel bei dem homosexuellen Liedermacher Norbert Bischoff.
Ich brauch das Gefühl, noch Gefühl zu haben. Wenn's mich kaputt macht, dann knallharten Tag.
Der Kandidat wurde im Dezember 1984 im Rahmen der ständigen zielgerichteten Suche nach IM-Kandidaten durch einen Hinweis des IMS Hans Sänger bekannt. Aufgrund seiner Tätigkeit als Liedermacher sowie seiner homosexuellen Veranlagung ist vorgesehen, den IM-Kandidaten zur zielgerichteten Aufklärung und Bearbeitung von Erscheinungsformen der politischen Untergrundtätigkeit unter Nachwuchsliedermachern, Textern und anderen Kunst- und Kulturschaffenden einzusetzen.
Um sich Bischoff annähern zu können, bedient man sich wie so oft einer Lüge, im Stasi-Deutsch beschönigend Legende genannt.
Aufgrund inoffizieller Einschätzungen über Bischoff wurde folgende Legende gewählt. Vorliegen einer Information aus West-Berlin, wonach sein Name mit einer geplanten Veröffentlichung von DDR-Nachwuchsautoren, Liedermachern und Textern in West-Berlin in Verbindung gebracht wurde. Das MFS erscheint, um den Kandidaten vorbeugend vor feindlichen Angriffen zu schützen. Die gewählte Legende erwies sich als tragfähig, denn der Kandidat erzählte Folgendes. Anfang 1985 sei bei ihm ein Name geschwärzt erschienen, welcher ihn um Texte bat. Er erklärte, dass er vorhat, eine Anthologie herauszugeben, in welcher junge DDR-Autoren über das Thema Homosexualität schreiben würden. Legendenbildung nach Auswertung mehrerer Informationen des IMS Hans Sänger.
IMS Hans Sänger, also Jürgen Eger, beschreibt sich in einer dieser Informationen als Freund von Bischoff und rät zu vorsichtiger Annäherung. Tatsächlich gelingt die Anwerbung.
Die Verpflichtung zur inoffiziellen Zusammenarbeit mit dem MFS erfolgte unter Beachtung der vorliegenden Erkenntnisse zur Person in mündlicher Form. Als Deckname wählte sich der Kandidat den Namen Norbert.
Treffen im 2-3 Wochen Abstand werden verabredet und als Erkennungszeichen ein Losungswort festgelegt. Viele Grüße von Peter. Doch schon 4 Monate später will Norbert den Kontakt abbrechen. Leutnant Klug notiert völlig konsterniert:
Urplötzlich und ohne für den operativen Mitarbeiter ersichtlichen Grund lehnte der IM am 24. Januar 86 jede weitere Zusammenarbeit mit dem MFS ab. Er gab keinerlei Begründung und ließ den operativen Mitarbeiter auch nicht in seine Wohnung. Er befand sich in einem Zustand hochgradiger Erregung.
Ähnlich wie Wenzel wird Norbert Bischoff von der Straße weggefangen und in die konspirative Wohnung Faust gebracht. Dort gelingt es Klugs Vorgesetztem, Major Paulitz, mit IM Norbert wieder ins Gespräch zu kommen.
Norbert erklärte, dass er sich durch das Auftreten von Peter in seinen persönlichen Freiheiten eingeschränkt gefühlt hat, da von diesem ständige Fragen über alle möglichen Personen gestellt würden, die keinerlei Beziehungen zu den Problemen, die ursprünglich von ihm als Grund für die Verbindungsaufnahme dargestellt wurden, hatten.
Deshalb übernimmt Klugs Vorgesetzter Major Paulitz den Fall nun gänzlich. Die Auskünfte, die IM Norbert bei den nun folgenden Treffs mit seinem Führungsoffizier gibt, sind jedoch harmloser Natur. Im August 1989 schreibt Paulitz einen Abschlussbericht.
Die Übergabe des IM an einen anderen Mitarbeiter erbrachte keine Verbesserung der Zuverlässigkeit des IM. Grund der Beendigung der Zusammenarbeit? Ablehnung der Zusammenarbeit, Unehrlichkeit, Unzuverlässigkeit.
4 Jahre später, an einem 9. November, nimmt sich Norbert Bischoff, 34-jährig, das Leben. Das rechte Datum zu verschwinden für einen Deutschen, hatte er geschrieben. Ob sein Freitod mit seiner Stasi-Verstrickung in Zusammenhang steht, ist nicht bekannt. Aus dem kleinen, überschaubaren Kreis der DDR-Liedermacher führte das Ministerium für Staatssicherheit mindestens 12 Personen als inoffizielle Mitarbeiter. Das allein sagt allerdings nichts über deren tatsächliche Aktivitäten aus. In fast allen Fällen wurde die Zusammenarbeit wegen Unzuverlässigkeit und mangelhafter Treffdisziplin des Informanten nach einiger Zeit wieder eingestellt. Die Quelle hatte nichts geliefert. So zum Beispiel ein IM mit dem Decknamen Björn.
Die Motivation war eigentlich, das mag aus heutiger Sicht ein bisschen kindisch oder infantil oder was auch immer, eigentlich hatte ich schon den Gedanken, also Informationen dahin zu tragen, damit die an entsprechende politische Stellen gelangen, um ja dann Veränderungen womöglich einleiten zu können.
IM Björn ist der Berliner Liedermacher Peter Butschke, der zusammen mit seinem Gitarristen Reinhard Buchholz unter dem Namen Pension Volkmann auftritt.
Merke dir den Augenblick deiner ersten Angst. Dass du nie von anderen Ängstlichkeit verlangst. Merke dir den Augenblick deiner größten Not. Dass sie keinem anderen deinetwegen droht.
Im Herbst 1982 lädt die Abteilung Römisch 1 der Kriminalpolizei Butschke vor. Der Liedermacher weiß nicht, dass sich hinter dieser Abteilung die Stasi verbirgt. Aber er ahnt es. Es gibt mehrere Kontaktgespräche in einem sogenannten Treffquartier, also einer konspirativen Wohnung.
Ja, das waren richtige Wohnungen, wo Menschen wohnten. Und die Leute haben mich auch gesehen und ich habe sie auch gesehen. Also, ja, das war schon komisch. Also die haben mir die Tür eröffnet und haben mich dann ins Zimmer geführt, wo er dann saß und wartete. Ja. Im Nachhinein kann man schon schmunzeln darüber, ja.
Als IM ist Peter Butschke eine einzige Enttäuschung. Seine Berichte sind allgemein. Einmal betreffen sie die Veranstaltung Rock für den Frieden, einmal erläutert er die Bedeutung des Begriffes cool. Er versucht auch nicht wie andere Informanten für sich persönlich oder als Liedermacher Vorteile zu erreichen.
Das ist natürlich ja halt so in die Richtung gehen sollte, dass ich richtig personengebunden dann Auskünfte geben sollte, das war mir bis dahin nicht klar. Also ich hatte angenommen, dass ich da halt über meine eigene Befindlichkeit rede und allgemein über Stimmung rede. Ich habe bloß nach Mitteln und nach Wegen gesucht, um da irgendwie rauszukommen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich vornehmlich Schiss hatte, aber ich wusste nicht, was tun die dann, wenn ich jetzt also sage, so, also bis hierher und nicht weiter.
Björn tut intuitiv das Richtige. Er meldet sich nicht. Er scheint nicht zu Treffs. Die Tschechisten tun einiges, um ihn zu erreichen. Sie tauchen in der Hochschule auf und bedrängen seine Freundin. In deren Wohnung erreichen sie ihn endlich und müssen enttäuscht einsehen:
Im Ergebnis der Aussprache wurde von der Fortführung der Zusammenarbeit Abstand genommen.
Ich erkläre mich freiwillig zur Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR bereit. Durch diese Zusammenarbeit will ich einen Beitrag zur Sicherung der DDR und zur Erhaltung des Friedens leisten. Zur Aufrechterhaltung der Verbindung und zur Unterzeichnung schriftlicher Informationen wähle ich das Pseudonym Elvira.
die sich hier im September 1972 auf der Basis der politischen Überzeugung als Stasi-Spitzel anwerben lässt, ist eine 24-jährige Sängerin, die später als Liedermacherin eine große Popularität in der DDR erlangen wird. Barbara Thalheim. Der gewählte Deckname ist der Vorname ihrer Mutter. Als Gründe für die Zusammenarbeit mit dem MFS wird ihr Führungsoffizier, Oberleutnant Krusch, später lakonisch konstatieren:
Politische Überzeugung, Erhoffung von persönlichen Vorteilen.
Dies ist die Erde ziemlich klein, wenn man das Weltall überfliegt. Und ich bin nur ein Korn Staub, das gar nicht schlecht im Winde liegt. Hier brauch ich immer einen Sinn.
Ins Visier der Tschekisten war Barbara Thalheim aufgrund einer Beschwerde geraten, die sie an keinen geringeren als den Minister für Staatssicherheit Erich Mielke gerichtet hatte. Ihre damalige Singegruppe durfte im Sommer 1971 im Kulturhaus des Stasi-Wachregimentes nicht auftreten, da ihr Bassist zu lange Haare hatte und einen Bart trug. Die darauf folgenden Aussprachen nutzt Stasi-Offizier Krusch zur Kontaktaufnahme zwecks späterer Werbung. Bereits im dritten Kontaktgespräch im Januar 1972, also 7 Monate vor ihrer Verpflichtung, berichtet Barbara Thalheim über die Mitglieder ihrer Gruppe und deren persönlichen und familiären Hintergrund. So über ihre Flötistin Eva, die einen labilen Charakter hätte und ohne polizeiliche Anmeldung bei einer Freundin wohne. Diese Freundin sei Mitglied einer negativen politischen Gruppierung und hätte ständig wechselnde Verhältnisse zu Ausländern, die Westwaren mitbringen. Bei diesem dritten Kontaktgespräch berichtet Thalheim auch über ihren Gitarristen und dass sich dessen Schwester das Leben genommen hätte. Mit dieser Familie kennt sie sich bestens aus, ist doch Gabi, die zweite Schwester des Gitarristen, ihre beste Freundin.
Wir kennen uns seit Kindertagen. Mit 4 Jahren haben wir mal zusammen nebeneinander gewohnt. Und dann sind wir später zusammen zur Schule gegangen und waren so richtig befreundet, wie man halt so damals als Kinder befreundet war. Auch später noch als Jugendliche habe ich sie öfters gesehen und habe ihr leider zu viele Sachen aus meinem intimen Leben erzählt, ne? Wie man das unter Freundinnen damals tat.
Führungsoffizier Krusch notiert im Treffbericht, was Vorlauf IM Elvira über ihre Freundin Gabi L. berichtet. Sie habe ein Verhältnis mit einem Amerikaner in West-Berlin namens Jim. Beide sollen sich sehr lieben.
Der V.I.M. lernte den Jim selbst kennen, als er ihn in Begleitung der L. im Linden-Espresso traf. Bei diesem Zusammentreffen erklärte der Jim, dass er mit der L. zusammenbleiben will. Er möchte versuchen, nach dem Studium in die DDR überzusiedeln und zu heiraten.
Was Informantin Elvira nicht weiß, ihre Freundin steht schon seit einigen Wochen wegen des Verdachts der geplanten Republikflucht unter Beobachtung. Sie hätte es wissen können, denn Gabi hatte ihr erzählt, dass ihr Haus ständig observiert wird. Oberleutnant Krusch stuft die Informationen als äußerst wertvoll ein. Bei den folgenden Treffen berichtet Barbara Thalheim weiter über Gabi und bekommt den Auftrag, den Familiennamen des Amerikaners in Erfahrung zu bringen. Gabi L. wird im Mai 1972 verhaftet und kommt in den Stasi-Knast Hohenschönhausen. Elviras Führungsoffizier wird später resümieren:
Ihre Angaben trugen unter anderem zur Inhaftierung einer ehemaligen Freundin bei, die Vorbereitungen für das illegale Verlassen der DDR traf.
Also für mich war es kein Verbrechen, wenn ich dieses Land verlassen wollte, was ich auch nicht mal geschafft habe. Ne? Und außerdem noch 2 Leute mit verhaftet wurden, nur dafür, dass sie das gewusst haben und mich nicht verraten haben.
Dies ist die Erde ziemlich klein, wenn man das Weltall überfliegt. Und ich wär nur ein Korn Staub, doch mühe ich mich um jeden Sieg.
Also ich war erst mal ein paar Wochen in Einzelhaft, das war das Schlimmste, wenn man überhaupt nichts, nur sich selber hat. Und man konnte nur immer 6 Schritte hin und zurück laufen und sich mit sich selber beschäftigen. Das war sehr hart. Später wurde man dann mit anderen Leuten, also immer mit einer Person zusammengeschlossen. Und ja, man wurde nie physisch irgendwie misshandelt, aber psychisch in einer Tour. Ja, man wurde als behandelt eigentlich wie ein Tier, wie eine Nummer. Dass diese Entmenschlichung, das war eigentlich das Schlimmste. Und daran kranke ich heute noch, dass man einfach gedemütigt wurde und psychisch einfach nicht mehr als Mensch wahrgenommen wurde. Ne? Und ich habe auch nie eine Verhandlung gehabt, 6 Monate lang. Also man wurde nur in U-Haft gelassen und man konnte den Rechtsanwalt nicht sehen, man konnte seine Eltern nicht sehen. Meine Mutter wusste, bis ich rauskam, nicht, wo ich war.
Gabi hat Glück. Sie kommt aufgrund einer Amnestie nach 6 Monaten frei. IM Elvira bekommt den Auftrag, sofort Kontakt mit ihr aufzunehmen und ihre weiteren Pläne in Erfahrung zu bringen. Am 20. November trifft sie sich mit ihrem Führungsoffizier in der konspirativen Wohnung Sonja. Der inzwischen zum Hauptmann beförderte Krusch hält fest:
Der IM berichtete, dass sie mit der L zusammentraf. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählte ihr L, dass sie ein längeres, teures Telefonat mit Jim geführt hat. Dabei teilte Jim mit, dass er ihr Verhältnis als gelöst betrachtet. In diesem Zusammenhang erzählte L, dass sie über den Rechtsanwalt Vogel ihre legale Übersiedlung eingeleitet habe. L beabsichtige jetzt, den Bruch der Verlobung zu verschweigen, um trotzdem hier rauszukommen. Der IM verwies darauf, dass sie als einzige über den Bruch der Verlobung informiert ist und eine Auswertung ihr zur Last gelegt würde.
Vogel, er hat mir immer gesagt, sie können ausreisen, man weiß bloß noch nicht wann. Und jetzt weiß ich auch, dass es durch die Barbara Thalheim verzögert wurde, weil sie der Stasi gesagt hat, dass ich die Verlobung gelöst hätte. Und nachdem ich 6 Monate gewartet habe, dann musste ich sozusagen ganz schnell raus und bin dann in Marienfelde gelandet, in diesem Auffanglager.
Barbara Thalheim war nicht bereit, sich für dieses Feature interviewen zu lassen. Für sie sei die Sache abgeschlossen, sie wolle mit dem ganzen Stasi-Scheiß nichts mehr zu tun haben. Gegenüber Heribert Schwan äußerte sie sich jedoch 1996 in der WDR-Dokumentation Angst, Misstrauen, Hass zu ihrer MFS-Vergangenheit.
Wo sind Lügen, die auf meiner Art zu schwindeln basieren? Wo sind Lügen, die er erfunden hat, um gegenüber seinem Chef gut dazustehen, mit diesem IM wie ich? Einer war, wo ist da, also ich bin im Moment die Einzige, die sagen kann, so ist es gewesen, so ist es nicht gewesen. Das hat er auch bestimmt, das kommt nicht von mir, das kommt von mir, es ist nicht so gewesen. Ich bin aber nicht glaubwürdig, weil ich bin sozusagen der Täter.
Die sagte immer, das war so eine Art Plauderstündchen, aber so ist es nicht. Man kann nicht einfach solche Sachen ausplaudern, einfach so, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Ich meine, sie war sehr naiv, aber irgendwie muss auch eine gewisse Berechnung dabei gewesen sein, sich zu profilieren. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass man wildfremden Menschen sowas erzählt.
9 Jahre lang, bis 1980, trifft sich IM Elvira mit ihrem Führungsoffizier und nennt eine Unmenge von Namen und operativ verwendbarer Details. Mit großer Mitteilsamkeit berichtet die Quelle unter anderem über die Sänger Clement D. Wroblewski und Jürgen Walter, über ihre Liedermacherkollegin Bettina Wegner und deren Mann, den Schriftsteller Klaus Schlesinger, über den Leiter des Jugendfernsehens Klaus Herde, über Künstlerkollegen, selbst über Homosexuelle und Fliesenleger, die ihren Weg kreuzen. Sie nimmt Aufträge entgegen und führt sie gewissenhaft aus. Ihre Freundin Gabi observiert Barbara Thalheim auftragsgemäß sogar noch, als diese bereits die DDR verlassen hat. Ende 1980 schließt Oberstleutnant Primus den Vorgang ab.
Eine weitere inoffizielle Zusammenarbeit mit dem IM Elvira erscheint aufgrund der negativen Entwicklung, die der IM in den letzten Jahren genommen hat, als nicht mehr zweckmäßig. Mangelhafte Treffdisziplin und Berichterstattung sind weitere Gründe. Es ist vorgesehen, den IM Elvira aus abwehrmäßiger Sicht in einer operativen Personenkontrolle zu bearbeiten.
Erkennbare negative Auswirkungen auf Barbara Thalheims Karriere hat dies nicht. Ihr Kontakt zu Stasi bleibt freundschaftlich. Noch 1987 lässt sie sich von Hauptmann Herold zu Stefan Kraftschick und dessen Frau Freya Klier befragen. Stefan Kraftschick wird am 17. Januar 1988 verhaftet und am 2. Februar
auf der Grundlage politischer Entscheidungen aus der Haft in die BRD entlassen.
In keinem einzigen Fall wird nach der Wende Liedermachern der DDR eine Rechtsverletzung nachgewiesen. Es kommt zu keiner einzigen Verurteilung.
Nichts bleibt geheim. Die Staatssicherheit und die DDR-Liedermacher. Ein Feature von Ed Stuhler. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks. Es sprachen Josef Tratnik und Volker Risch. Ton und Technik Ingeborg Kiepert und Jürgen Hille. Redaktion und Regie Markus Heumann.
Im Dienstagsfeature der nächsten Woche hören Sie Preuße, Jude, Patriot und Demokrat. Bernhard Weiß, Vizepräsident der Berliner Polizei und die Verteidigung der Weimarer Republik. Am kommenden Dienstag um 19.15 Uhr.
Deutschlandfunk. Uhr die Nachrichten, zunächst die Übersicht. In Berlin haben die Grünen ihr Konzept für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf vorgestellt. Bundespräsident Köhler hat mit den Partei- und Fraktionsvorsitzenden über die angestrebte Neuwahl gesprochen. Das israelisch-palästinensische Gipfeltreffen über Sicherheitsfragen ist aus Sicht der Autonomiebehörde enttäuschend verlaufen. Die Menschen